Politik und Gesellschaft. Campus Direkt. Politik auf Köln Campus.
Ihr hört Campus Direkt am Freitagabend. Eine schöne politische Stunde haben wir vor uns. Wenn Oma und Opa vom Krieg erzählen, dann meistens zu Hause in einem Verwandtenkreis, der teils mehr, teils minder begeistert ist. Wie wertvoll solche Geschichten aber sind, hat der Bundesverband Information und Beratung von NS-Verfolgten erkannt. Wir haben mit dem Geschäftsführer gesprochen. Vorher schauen wir aber noch, was vor rund 130 Jahren in Namibia los war. Und später wird es dann auch noch etwas erotischer hier. Es geht um die Pornoseiten Sperre in Indien. Stellt das Bier kalt, legt euch auf den Balkon und macht das Radio laut. Ihr startet heute mit Campus Direkt in das Wochenende. Mein Name ist Pia Behme und ihr hört jetzt Huhä Marienkäfer. 18:55, ihr hört Campus Direkt auf Köln Campus. Im letzten Jahr saß ich in einem Hostel in Chile zusammen mit einem Brasilianer, einem Australier und einem Franzosen. Und wie das so ist, haben wir über typische Eigenschaften unserer Sprachen und Länder gesprochen und irgendwann ging es dann auch um indigene Völker. In Australien sind es zum Beispiel die Aborigines, in Chile die Mapuche. Ja, und dann fragte der Australier den Franzosen irgendwann, wie heißt denn das indigene Volk von Frankreich? Und der Franzose schaute ihn ziemlich verdutzt an und meinte dann, naja, das sind einfach wir Franzosen. Über den Kolonialismus vom 16. bis 19. Jahrhundert machen sich heute wohl die wenigsten noch Gedanken. Dabei ist es ein wirklich spannendes Thema.
Köln Campus, zurückgespult.
Unentdeckte Gebiete, Abenteuer, Prestige, Macht und Herrschaft. Die Kolonialherren waren Helden ihrer Zeit. Im 16. und 17. Jahrhundert eroberten Spanien, Portugal, Südamerika, zum britischen Weltreich gehörte Nordamerika und das heutige Kanada, Australien, Indien und große Teile Afrikas. Die Franzosen machten sich im westlichen Teil Afrikas breit und bis Deutschland sich dem Wettstreit der Mächte um die Kolonien anschloss, war schon weit mehr als die Hälfte der Erdoberfläche unter kolonialer Herrschaft. Einer der gefeierten Kolonialherren war der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz. In seinem Auftrag wurde ein Landabschnitt Südwestafrikas, dem heutigen Namibia, erobert. Das geschah vor genau 131 Jahren, am 7. August 1884. Die Kolonie war dünn besiedelt und vor allem aufgrund ihres Weidelandes und Rinderreichtums interessant für die Deutschen. Nur hier ließ sich eine nennenswerte Zahl deutscher Siedler nieder. Bereits nach wenigen Jahren kam es zu Auseinandersetzungen mit den indigenen Stämmen, die ihren Höhepunkt im Herero-Aufstand nahmen. 20 Jahre nach der Eroberung wollte sich der Stamm der Herero nicht weiter aus seinem Siedlungsgebiet vertreiben lassen. Schließlich kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen und Kämpfen, in denen 60% der Herero ums Leben kamen. Ähnlich verhielt es sich mit dem Stamm der Nama und Witboi. Nach Schätzungen starben durch Krankheiten, Missstände in den Internierungslagern und die Kämpfe mehrere 10.000 Herero und Nama und einige hundert Siedler. Etwa 10 Jahre später blieb der Erste Weltkrieg auch in den Kolonien der Großmächte nicht fern. Man erwartete in Deutsch-Südwestafrika einen Angriff der Südafrikanischen Union. Mit Großbritannien alliiert war sie Kriegsfeind der Deutschen. In der Überzahl und besser ausgerüstet besiegten die Südafrikaner die stolzen Kolonialherren und nahmen einen Teil der deutschen Siedler gefangen. Den Rest schicken sie zurück nach Deutschland. Am 28. Juni 1919 endete mit dem Versailler Vertrag die deutsche Herrschaft über Südwestafrika. Die Geschichte einer Kolonie, die beispielhaft für viele andere steht. Man stelle sich mal vor, es hätte den Kolonialismus nicht gegeben. Welche Sprache würde man jetzt wohl in den USA sprechen? 19:02, ihr hört Campus Direkt. 70 Jahre ist der Zweite Weltkrieg vorbei, 70 Jahre seitdem die Alliierten Deutschland besiegten und den NS-Verbrechen ein Ende setzten. Die Menschen, die das damals noch miterlebt haben, sind heute hochbetagt. Der Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte setzt sich für die Opfer der NS-Diktatur ein, berät, informiert und steht ihnen zur Seite. Meine Kollegin Sophie Chilwick hat sich mit dem Geschäftsführer des Vereins getroffen und ihn gefragt, wieso im Jahr 2015 die Arbeit dieses Vereins immer noch so wichtig ist.
Na, zum einen, weil es immer noch viele Überlebende nationalsozialistischer Verfolgung gibt. Man hat ja immer so den Eindruck, und das wird auch öfter gesagt, wenn ich mit Menschen zusammentreffe, ja, gibt es denn da überhaupt noch welche? Und die zweite Frage ist meistens, ja, leben die denn nicht alle in Israel? Ja, es gibt noch welche und nein, die leben nicht alle in Israel. Also wir rechnen damit, dass in Deutschland ungefähr noch 75.000 bis 80.000 NS-Verfolgte leben. Nicht nur jüdische Verfolgte, sondern auch ehemalige Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter, politisch Verfolgte und so weiter und so weiter. So im Kölner Raum rechnen wir so mit 800 bis 1.000. Also sie sind noch da und sie brauchen unsere Hilfe mehr denn je. Denn zu dem, was immer war, Entschädigungsfragen, kommt halt jetzt oder in den ganzen letzten Jahren, dass diese Menschen sehr alt sind mittlerweile. Die Jüngsten sind Mitte 70, die Ältesten sind um die 100. Ja, und zusätzlich zu den normalen Problemen des Alterns haben NS-Verfolgte eben besondere Bedürfnisse, besondere Probleme. Da wollen wir helfen, da müssen wir helfen. Und es geht auch darum, dass wir abgesehen von der ersten Generation auch für die zweite Generation arbeiten und arbeiten dürfen, auch für die dritte Generation, Sie haben es gerade angesprochen, die Kinder- und die Enkelgeneration, teilweise auch schon die Urenkelgeneration, die jetzt so ja, 15, 16, so um die Kante sowas ist. Die haben auch zum Teil Schwierigkeiten, Probleme und Anliegen. Und da sind wir natürlich auch dabei und helfen.
Welche Probleme, Anliegen sind das zum Beispiel?
Viel kommt aus der dritten Generation an Recherchefragen. Da ist dann meistens die Frage, ich habe gehört, Opa war im KZ, aber keiner sagt was. Opa ist schon lange tot. Ja? Die Eltern wollen nicht reden oder wissen zum Teil auch nichts. Aber irgendwie gibt es diesen weißen Fleck in der Familiengeschichte. Und viele kommen und fragen und wollen was wissen. Und da helfen wir sehr gern und nutzen da unsere Kontakte und unser Recherchen-Know-how, das wir halt in 25 Jahren Arbeit, Verbandsarbeit halt gesammelt haben. Das ist das eine. Das ist das, was die dritte Generation hauptsächlich interessiert. Die zweite Generation hat zum Teil durch das Zusammenleben mit der ersten Generation, mit der verfolgten Generation, große Probleme. Das ist nicht einfach mit Überlebenden, ich sage jetzt einfach mal Platt-KZ-Opfern, zu leben und mit denen aufzuwachsen und die als Eltern zu haben.
Das ist belastend für die Familie.
Wir wissen auch mittlerweile, das ist auch mittlerweile hinreichend wissenschaftlich abgesichert, dass Traumata vererbt werden, weitergegeben werden durch die Generationen. Und es gibt in der zweiten Generation einen ganz großen Bedarf, gehört zu werden, ernst genommen zu werden, dass man sie beteiligt an Gedenkfragen zum Beispiel, das ist ganz wichtig, und dass man auch hilft, wenn es psychische Probleme gibt. Da gibt es derzeit überhaupt noch keine Mechanismen oder Regeln.
Sie leisten viel Beratungsarbeit, Sie stellen ihr Wissen zur Verfügung, aber Sie haben ja auch noch ganz viele andere Projekte und machen Veranstaltungen. Welche sind das?
Also da teilen wir in die Projekte, die wir direkt für die Überlebenden und mit den Überlebenden machen, und die darüber hinausgehen. Die Projekte, die wir für die Überlebenden und direkt mit den Überlebenden machen, das ist in erster Linie unser Erzählend Begegnungscafé, das wir jetzt seit 10 Jahren machen. Der Standort in Köln ist jetzt 10 Jahre alt. Es gibt auch noch einen in Düsseldorf und es gab einen in Münster, den mussten wir auflösen, aber jetzt machen wir gerade einen neuen in Recklinghausen auf. Das sieht so aus, dass alle 14 Tage die Überlebenden aus dem Kreis, aus dem Umkreis sich da treffen können unter sich, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesverbands sich austauschen können. Da geht es auch nicht die ganze Zeit um Verfolgungserlebnisse oder so. Das sind im Gegenteil, die unterhalten sich dann auch über das Wetter und was gerade so anliegt. Unsere Mitarbeiterin, die das leitet, die macht auch immer so ein kleines Programm. Da geht es um Feiertage oder Gedenktage, die gerade anstehen, über die man spricht. Die Überlebenden bringen oft auch selber Beiträge und sagen ein Gedicht auf oder singen was. Es sind sehr viele russischstämmige Überlebende mittlerweile im Begegnungscafé, die in den 90er Jahren eingewandert sind aus der ehemaligen Sowjetunion, jüdische Überlebende. Die treffen sich alle 14 Tage, closed shop, also unter sich, ja, so dass die auch keine Angst haben müssten, mit der Tätergeneration in Kontakt zu kommen. Ein sogenannter geschützter Raum. Und der eröffnet sich alle paar Monate, alle so 2 bis 3 Monate, und dann kann ein Überlebender, wenn er möchte, aus seiner Geschichte erzählen, seine Lebensgeschichte erzählen, seine Verfolgungsgeschichte erzählen. Das wird von vielen auch gern gemacht. Viele machen das gern und möchten erzählen. Viele möchten auch nicht erzählen. Das ist auch völlig okay. Das macht nichts. Wenn jemand erzählt, laden wir dazu ein, Schulklassen oder Jugendgruppen, überhaupt jeden, den das interessiert und der diese Geschichte hören möchte. Und weil ich das für ganz wichtig halte, dass junge Menschen in Kontakt kommen mit dem, was die Überlebenden zu sagen haben. Und solange wie sie noch da sind, sollte man das nutzen und mal zuhören, was jemand zu sagen hat, der das so hautnah und selbst miterlebt hat. Das ist das Erzählung Begegnungscafé, das wir machen. Es hat sich ergeben, dadurch, dass die Überlebenden alt und älter werden, dass viele nicht mehr so ohne weiteres kommen können. Die sind nicht mehr so mobil. Für die haben wir jetzt angefangen, einen Besuchsdienst zu machen, einen ehrenamtlichen. Das heißt, eine Mitarbeiterin versucht, Freiwillige zu akquirieren, die einmal die Woche ein paar Stunden mit den Überlebenden verbringen, bei denen zu Hause, denen auch helfen bei kleinen Behördengängen oder beim Einkaufen oder bei irgendwelchen Formularausfüllereien und sowas. Also halt solche Sachen. Das wird sehr angenommen und ist eine ganz spannende Sache. Das dritte Projekt direkt mit den Überlebenden, das ist das sogenannte Warm Home Projekt. Ein warmes Zuhause. Das ist ein Projekt, das aus Israel eigentlich kommt. Wir haben das von einem israelischen Projektpartner geklaut und ein bisschen auf die deutschen Verhältnisse umgestrickt. Da geht es darum, dass vor allen Dingen diese russischsprachige Community abgeholt wird, die sich dann in einer Privatwohnung treffen bei einem Gastgeber, unter sich austauschen und da so ihre Gemeinschaft leben können. Das sind so die drei Projekte, die wir im Moment mit den Überlebenden und für die Überlebenden machen. Wir planen gerade noch eins, noch eine Erweiterung zum Besuchsdienst, und zwar einen Telefondienst. Denn viele möchten auch nicht unbedingt bei sich zu Hause besucht werden, aus welchen Gründen auch immer. Aber die möchten gerne mit jemandem sprechen. Da bietet sich an, einfach ein paar Leute ans Telefon zu setzen und nachdem die natürlich Kontakt aufgenommen haben zu den Überlebenden. Also man kann nicht einfach wildfremde Leute irgendwie anrufen lassen oder so. Aber das wird das Nächste sein, was wir anfangen mit einem Telefondienst.
Sie haben jetzt vor allem Projekte genannt, die sozusagen die Opfergeneration, nenne ich sie jetzt mal, adressiert. Gibt es auch Projekte, die die Opfer mit der Tätergeneration miteinander verbindet? Gibt es da?
Nee, sowas machen wir gar nicht. Nee, das machen wir gar nicht. Wir, sagen wir mal, wir machen das auch ganz bewusst nicht. Wir sind eine Einrichtung, eine Organisation, die nur und ausschließlich für die Überlebenden da ist und für die Nachkommen der Überlebenden. Ich weiß, dass es da auch von Seiten gerade der zweiten Generation zum Teil den Bedarf gibt und den Wunsch gibt, mit den Nachkommen der Tätergeneration in Kontakt zu kommen. Aber wir haben so viel zu tun, ehrlich gesagt, mit den Überlebenden selber und mit der zweiten Generation und jetzt, also vor allen Dingen mit der zweiten Generation, das ist immer mehr bei uns auch ein wichtiges und ein Hauptthema geworden. Da die Täterseite spielt bei uns nicht so die Rolle. Außer in einem Projekt, das wir jetzt gerade machen, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Und zwar geht es darum, Täter-Opfer-Konstellationen in der Altenhilfe zu erkennen. Also wenn der alte Überlebende mit dem alten Nazi zusammentrifft. Die Erfahrung ist ganz oft die, dass der alte Nazi sehr laut ist und der alte Überlebende sehr leise wird. Und es geht in dem Projekt darum, Pflegepersonal für diese Situation zu sensibilisieren und auch zu helfen dabei, wie gehe ich damit um, wie kriege ich die getrennt, wie vermeide ich da Verletzungen, wie kriege ich so eine Situation geregelt. Das machen wir gerade auch noch.
Ihr hört Campus Direkt und wir sprechen über den Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte mit Sitz in Köln. Der setzt sich für die Verfolgten der NS-Diktatur ein und auch für deren Nachkommen. Meine Kollegin Sophie Chilwick hat sich mit dem Geschäftsführer Dr. Rebentisch über die Arbeit des Vereins unterhalten und darüber, wieso es für die Überlebenden so schwierig war und auch heute noch ist, ihre Interessen zu vertreten.
Und Sie sind wirklich der einzige Verein, der die Interessen aller NS-Verfolgte vertritt, also auch Sinti und Roma, Homosexuelle, politisch Verfolgte, Zwangsarbeiter, Juden. Wieso gibt es nur einen Verein in Deutschland, der dazu arbeitet?
Das weiß ich nicht. Es ist so, dass die jüdischen Überlebenden eine ganz gute Interessenvertretung haben, vor allen Dingen, wenn es ums Entschädigungsfragen geht. Das ist die Jewish Claims Conference, die in New York sitzt, aber auch eine Dependance in Frankfurt hat. Also die sind sehr gut vertreten und machen eine gute Lobbyarbeit. Die anderen nicht so. Hat verschiedene Gründe, ganz unterschiedlich, einfach auch in den spezifischen Eigenschaften der verfolgten Gruppen vielleicht begründet. Ja. Also wir dürfen nicht vergessen, dass nach 1945 zum Beispiel politisch Verfolgte, also linkspolitisch Verfolgte Kommunisten, wenn ich das so sagen darf, weiterverfolgt worden sind. Das ist in der neuen Bundesrepublik nicht einfach gewesen für die. Dasselbe gilt für Homosexuelle zum Beispiel. Homosexualität ist Straftatbestand gewesen, noch weit über das Gründungsstadium der Bundesrepublik hinaus. Also sie hatten gar nicht die Möglichkeit, sich zu organisieren und Interessen zu vertreten in einer Art und Weise, die wirklich Sinn gemacht hätte. Der Bundesverband ist der Versuch, die zusammenzubringen, die diese Interessenvertretung nicht hatten. Schlagkräftig zu machen, Interessen zu vereinen. Das ist schwierig und es gelingt nicht immer, weil das ist halt der alte Spruch, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden, das ist so. Und wenn der Euro ausgegeben wird, wie es jetzt gerade geschieht zum Beispiel, für ehemalige sowjetische Kriegsgefangene, die bekommen jetzt eine kleine Zahlung, dann machen sich andere Sorgen darüber, dass sie dann vielleicht nichts bekommen oder weniger bekommen. Es ist ein bisschen halt auch Konkurrenz unter den Opfern.
Es gibt den Bundesverband bald 25 Jahre. Wie wird die Arbeit des Vereins in Zukunft aussehen? Auch vor allem vor dem Hintergrund, dass es die erste Generation der NS-Verfolgten bald nicht mehr geben wird.
Naja, wir können uns da nichts vormachen. Wir sollen uns doch nichts vormachen. Die überlebende Generation, die stirbt aus. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Jüngsten jetzt Mitte 70 sind, Mitte, Ende 70 sind, dann, so Gott will, haben sie noch 20 Jahre vor sich. Also solange wie sie da sind, sind wir auch für sie da. Das ist mir ganz wichtig. Das betone ich auch immer. Auch wenn nur noch ein Überlebender da ist, dann wird der Bundesverband weiter auch für diesen einen Überlebenden da sein und helfen wollen. Im Prinzip gab es dann zwei Möglichkeiten, zwei Überlegungen. Man sagt, dass die Aufgabenstellung des Bundesverbandes dann einfach mal irgendwann erledigt ist. Und man sagt, das hat keinen Zweck mehr. Die Existenzberechtigung ist weggefallen. Ist aber nicht ganz so, ich habe es vorhin schon angesprochen, mit der zweiten Generation und den Folgegenerationen, die auch Probleme haben, wo Arbeit zu leisten ist, wo Unterstützung zu machen ist. Und es wäre schade, wenn die Erfahrungen und das Know-how des Bundesverbandes verloren ginge. Ich finde es klug und wir werden das auch tun, das, was wir wissen und das, was wir an Erfahrung gesammelt haben, auch für die zweite Generation und für die Folgegeneration zu nutzen. Und dann gibt es auch einen großen Bereich, in den wir rein wollen und wo wir was machen wollen, wo wir in den letzten Jahren nicht so viel Zeit für hatten. Das ist vor allen Dingen der Bereich des Gedenkens. Das ist uns noch ein sehr großes Anliegen, weil wir den Eindruck haben, dass das Gedenken in der Bundesrepublik sehr ritualisiert, standardisiert ist und wenig authentisch. Nicht sehr überzeugend. An zwei Gedenktagen im Jahr stellen sich die Politiker hin und machen ernste Miene und sprechen bedeutungsvolle Worte. Und das war's. Das war's. Wann immer es darum geht, für die Überlebenden was zu tun, für die zweite Generation was zu tun, tätiges Gedenken zu machen, gibt es immer ganz, ganz große Widerstände. Das ist nicht gut, das möchten wir ändern.
Ich habe oft den Eindruck, dass die Deutschen immer müder werden, sich mit der NS-Geschichte auseinanderzusetzen. Deutschland habe sich genug mit den NS-Verbrechen beschäftigt, das hört man ja oft. Wie stehen Sie dazu?
Das ist immer das schöne böse Wort vom Schlussstrich. Ich bin Historiker selber und ich kann nur sagen, man kann unter die Geschichte keinen Schlussstrich ziehen. Das geht nicht. Geschichte ist Geschichte und begleitet einen. Die bleibt bei einem für immer. Sie bleibt immer Geschichte. Unter die Gegenwart, unter die kann man einen Schlussstrich ziehen. Sie wird dann aber Geschichte. Man muss aus der Geschichte lernen, man muss das mitnehmen, was in der Geschichte war. Es bleibt immer ein Teil. Es bleibt ein Teil dieser Gesellschaft, des kollektiven Gedächtnisses. Es ist immer da und es wird immer da bleiben. Ganz einfach. Deswegen kann es sowas wie einen Schlussstrich überhaupt gar nicht geben. Das geht gar nicht.
Dr. Rebenstich, der Geschäftsführer des Bundesverbands Information und Beratung für NS-Verfolgte, war bei uns gestern im Studio und hat von seiner Arbeit berichtet. Wenn ihr Lust habt, mal bei den Erzählcafés mitzumachen, meldet euch bei dem Verein. Den Link zur Homepage stellen wir auf www.kölncampus.com. Ihr hört Köln Campus, es ist 19.24 Uhr. Wie Demokratie funktioniert, lernen die meisten von uns ja schon in der Unterstufe, wenn der Klassensprecher gewählt wird. In der 5. und 6. Klasse gebührt das Amt oft noch den beliebtesten Schülern, aber schon in der Mittelstufe ist die Wahl für viele langweilig und niemand will das Amt so richtig übernehmen. An der Wahlbeteiligung zeigt sich leider oft, dass sich das im Erwachsenenalter auch nicht so richtig ändert. Dabei ist Demokratie doch das Prinzip, auf dem unser ganzes Land aufgebaut ist. Meine Kollegin Lisa Heuchemer hat sich damit beschäftigt, was Demokratie eigentlich ist und in welchen Schwierigkeiten sie heute steckt.
Demokratie, das ist doch eigentlich nichts mehr, was man erklären müsste, oder? Demokratie ist uns allen ein Begriff. Besonders in anderen Ländern, egal ob innerhalb oder außerhalb der EU, scheint es doch ganz einfach zu unterscheiden, was Demokratie ist und was nicht. Zahllose Gerüchte ranken sich um die Präsidentschaftswahl 2012 in Russland, die Wladimir Putin mit unglaublichen 64% Mehrheit gewonnen hat. Unabhängige Wahlbeobachter sprechen von, Zitat, Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen. Ein Grund zumindest zu fragen, was kann eigentlich noch als Demokratie gelten? 2013 beginnen auf dem Taksimplatz in Istanbul die Demonstrationen gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. Streitpunkt ist vor allem sein streng konservativer Regierungskurs. Kann man bei einer Regierung, die Menschen für Großbauprojekte zwangsevakuiert, Moscheen an allen Universitäten fordert und propagiert, dass sich das Lachen für Frauen in der Öffentlichkeit nicht gehört, behaupten, dass sie die Wünsche der Menschen vertritt? Jedenfalls ist das doch genau, was demokratische Vertreter tun sollten, oder? Aber auch in Ländern, in denen die Demokratie als gesichert gilt, gehen Menschen auf die Straße, um sie zu fordern. Wie kann das sein? Nach dem Crash der Banken in den USA 2008 sagt Präsident Bush:
Capitalism is the best system ever devised.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt kommt die Frage auf, für wen der Kapitalismus eigentlich das beste System ist. Das zeigt vor allem die Occupy-Bewegung, die größte Protestbewegung Nordamerikas seit 2011. Tausende von Menschen versammeln sich und errichten Zeltlager, um eine Regulierung des Finanzsektors zu fordern. Die Bewegung fand internationalen Anklang und auch in Deutschland versammelten sich die Menschen in Frankfurt, unserer Börsenhochburg, um gegen Spekulationsgeschäfte und den Einfluss der Wirtschaft auf die Politik zu demonstrieren. Bei so viel Widerstand einer Demokratie kann es doch nicht so schwierig sein, etwas zu verändern. Immerhin bedeutet Demokratie dem Wortsinn nach Herrschaft des Volkes. Leider bringt eine solche Volksherrschaft einige Organisationsschwierigkeiten mit sich, wie Marina Weißband, Ikone der Piratenpartei, erklärt.
Wir haben die repräsentative Demokratie entwickelt, weil es keine andere Möglichkeit für große Massen von Menschen gab, sich zu organisieren.
Heute in Zeiten von Informationen, Medien und Internet hätten wir aber doch viel mehr Möglichkeiten. Das findet auch Jon Gnarr, Punk, Künstler und Bürgermeister der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Seine Partei nennt sich die beste Partei und ihre Mitglieder bezeichnen sich selbst als Anarcho-Surrealisten. Die Devise der besten Partei lautet: Wirtschaft mit Nachhaltigkeit für Menschen und Natur statt großem Profit. Die Welt ist genauso überrascht wie Gnarr selbst, dass es ihm und seiner besten Partei gelingt, Island nach dem Bankencrash zu stabilisieren, obwohl er nach eigener Aussage ein politischer Amateur ist, genau wie die meisten seiner Kollegen. Ich finde, am Beispiel Island zeigt sich ganz deutlich, was eine moderne Demokratie wirklich braucht. Den Mut der Menschen, sie immer wieder neu zu definieren und zu hinterfragen. Im Interview für eine ORF-Dokumentation findet Jon Gnarr die folgenden Worte für eine Erneuerung der Demokratie.
Es ist wie einen öffentlichen Park zu befreien, der von alten, grantigen Männern besetzt wurde. Und wenn man dann mit seinen Kindern hereinspaziert, beschweren sie sich und wollen ihre Ruhe. Man muss ihnen einfach sagen, verschwindet aus unserem Park.
Get the fuck out of our park.
Starre Strukturen einer angestaubten Demokratie überwinden. Meiner Meinung nach können wir dafür vor allem zwei Dinge tun. Den Mut haben, anzunehmen, dass die Dinge auch anders sein könnten, als sie sind, und dann überlegen, was jeder Einzelne tun kann, um sie zu verändern.
Das war meine Kollegin Lisa Heuchemer mit einem Kommentar auf die Frage: Was ist eigentlich Demokratie? Ihr hört Campus Direkt. Wir machen hier die Politik auf Köln Campus. Es kam ziemlich überraschend und löste eine Welle der Kritik aus. Vergangenen Samstag hat die indische Regierung mehrere hundert Pornoseiten gesperrt. Die Zensur wurde aber schon nach wenigen Tagen zum Teil wieder gelockert. Was ist da los auf dem Subkontinent? Sophie Chilwick hat sich für Campus Direkt informiert. Sophie, mit welcher Begründung hat die indische Regierung die Seiten gesperrt?
Also in erster Linie geht es um den Schutz des kulturellen gesellschaftlichen Gefüges. Das hat zumindest ein Sprecher des Ministeriums für Informationstechnologie am Montag gesagt. Es soll vor allem gegen Kinderpornografie vorgegangen werden. Laut der New York Times geht die Sperrung aber eigentlich von dem Aktivisten und Anwalt Kamlesh Vaswani zurück. Er hatte Besucherzahlen von Porno-Webseiten analysiert und die Listen beim obersten Gerichtshof eingereicht, damit die Seiten gesperrt werden. Die Forderung hat das Gericht aber abgelehnt und umso überraschender ist es jetzt also, dass die Seiten doch von der Regierung gesperrt wurden.
Jetzt ist die Zensur zum Teil wieder aufgehoben und das nach nur wenigen Tagen. Wie kam es dazu?
Die Regierung hatte zwar angekündigt, dass es nur eine vorübergehende Maßnahme ist. Vermutlich hat die Auflösung der Sperre einiger Seiten aber auch mit dem großen Widerstand über Social Media zu tun. Bei Twitter und Facebook wurde heftig protestiert. Zum Beispiel Chetan Bhagat, ein indischer Schriftsteller, sagte zum Beispiel auf Twitter: Don't ban porn, ban men ogling, leering, brushing past, groping, molesting, abusing, humiliating and raping women. Ban non-consent, not sex. Und der Schauspieler Uday Chopra schrieb: So India bans porn, will this decision lower the cases of sexual violence or increase it, I wonder? Also bei der ganzen Diskussion ging es vor allem um Zensur und die Gefährdung der Meinungsfreiheit in Indien, weniger darum, dass es jetzt auch die Meinung gibt, dass Pornografie sexuelle Gewalt verhindert.
Aktionismus wie den von Vaswani verbindet man hier ja eigentlich eher mit Menschen, die gegen Rassismus, Tierquälerei, Umweltverschmutzung und so weiter auf die Straße gehen und Petitionen unterschreiben, aber weniger gegen Pornos. Also wenn es nicht gerade um Kinderpornografie geht natürlich. Wie kommt es, dass sich jemand mit so viel Aufwand, ja, gegen, ich nenne sie jetzt mal Standard-Erwachsenen-Pornos einsetzt?
Also für Vaswani selbst ist Pornografie schlimmer als Hitler und AIDS.
Okay.
Das hat er zumindest in der Petition geschrieben, die er dem obersten Gerichtshof vorgelegt hat. Und er schreibt außerdem, nichts kann eine Person so effizient zerstören, ihren Kopf verdrehen, ihre Zukunft in Luft auflösen und ihr Potenzial vernichten und die Gesellschaft zerstören wie Pornografie. Also für uns wahrscheinlich eher eine schwer nachvollziehende Meinung. Hier muss man aber auch bedenken, dass es sich um die Worte einer Einzelperson und auch um einen anderen Kulturkreis handelt.
Wie ist denn generell die Einstellung zu Sex in Indien?
Also wenn man an Sex und Indien denkt, könnte einem zunächst mal das Kamasutra einfallen. Das ist ja dieses Lehrbuch der Erotik, in dem es eigentlich um mehr als die Stellungen beim Geschlechtsverkehr geht. Damit beschäftigt sich nämlich eigentlich nur eins dieser 36 Kapitel. Das Kamasutra wurde vermutlich im 3. Jahrhundert nach Christus geschrieben und gilt heute in der indischen Gesellschaft aber allerdings eher als konservativ. Das wird teilweise sogar auf die Briten geschoben, die Indien ja kolonialisiert und konservativ gemacht hätten. Und ich denke, man sollte in dieser ganzen Diskussion aber auch mal erwähnen, dass vor 2 Jahren das Thema Pornoverbot auch im Europäischen Gerichtshof besprochen wurde. Also auch Europa macht sich Gedanken darum. Der Frauenausschuss des EU-Parlaments forderte damals das Verbot jeglicher Form von Pornografie in den Medien und der Bewerbung von Sextourismus. Also Medien heißt auch Internet und die Sperrung der entsprechenden Seiten, also Zensur. Aber das wurde abgelehnt.
Indien hat in der vergangenen Woche erst 857 Pornoseiten gesperrt und wenige Tage später die Zensur wieder aufgehoben. Das war meine Kollegin Sophie Chilwick über die Motive der Regierung und die kulturelle Einstellung in Indien gegenüber Sex. Dankeschön. Ein mexikanisches Sprichwort lautet, armes Mexiko, so fern von Gott und so nah an den Vereinigten Staaten. Vor 100 Jahren soll das der Diktator Porfirio Diaz gesagt haben und es spiegelt sich auch heute noch die ungleiche Beziehung der beiden nordamerikanischen Staaten wider. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch zum Beispiel bei dem Thema Migration. Meine Kollegin Sophie Chilwick war auf einer Veranstaltung vom Allerweltshaus über Flüchtlinge in Mexiko, auf der die Journalistin Katrin Zeiske über die Situation an der südlichen Grenze Mexikos berichtet hat.
Die Grenze zwischen Mexiko und den USA zählt weltweit die meisten Grenzübergänge jährlich, ist gleichzeitig aber auch eine der am technologisch und organisatorisch meist bewachten. Die Einreise für Lateinamerikaner ist vor allem nach 9/11 sehr kompliziert geworden. Seit einigen Jahren versuchen die USA zusätzlich, die Migrationswanderungen nicht erst an der amerikanisch-mexikanischen Grenze zu stoppen, sondern bereits an den südlichen Grenzen Mexikos zu Belize und Guatemala. Katrin Zeiske, die als Journalistin im Süden Mexikos wohnt, bezeichnet diese Politik der USA als Abschottung.
Also es geht um Migrationspolitik, was eine Abschottungspolitik von Seiten der USA ist, oft in der Region. Und diese Abschottungspolitik hat sich eben auch schon seit vielen Jahren nach Mexiko ausgeweitet. Und das Programm Südgrenze, was eben heute aktuell ist, ist eigentlich auch so wieder aus der Tasche gezogen worden und verschärft eben diese Abschottungspolitik, die schon sowieso krass ist, eben noch mal mehr mit Millionenbeträgen, die dann einfach in eine Militarisierung umgesetzt werden.
Millionenbeträge, die von der Regierung Obama zur Abwehr von Migranten in Mexiko investiert werden. Seit 2008 sollen sich die USA mit insgesamt $350 Millionen an der Abwehr von Migrantinnen beteiligt haben. Dabei ist Migration vom Süden Amerikas in den Norden kein neues Phänomen. Mexiko ist seit Jahrzehnten Einwanderungs-, Herkunfts- und Transitland. Neu ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die sich in Richtung USA auf den Weg machen. Und neu ist auch die Zahl der Minderjährigen auf der Flucht.
Das hängt sehr mit einem Thema zusammen, was auch wieder aus dieser ganzen ursprünglichen Migration hervorgeht, nämlich dem Thema der Jugendbanden, der sogenannten Maras, also Mara Salvatrucha und Barrio 18.
Jugendbanden, die sich über Erpressungen oder Schutzgelder finanzieren und besonders aggressiv und gewalttätig sind. Kriminalität, Armut und mangelnde Zukunftsperspektiven und das Versprechen nach einem besseren Leben führen zur Flucht der Kinder und Jugendlichen. Auch wenn es allgemein bekannt ist, dass die Reise in den Norden lange und sehr gefährlich ist. Verstärkte Grenzkontrollen erschweren den Weg zusätzlich, ändern gleichzeitig aber nichts an den Fluchtgründen.
Ja, insgesamt kann man einfach sagen, dass durch das Programm Südgrenze Gewalt gegen Migranten und Migrantinnen wieder institutionalisiert wird. Also in den letzten Jahren konnte man einfach ganz klar sehen, in den Herbergen, die krassesten Gewalterfahrungen gemacht hatten, wurden eben von den Zetas entführt. Und wenn man heute Menschen in den Herbergen fragt, dann wird eigentlich wieder viel mehr die Bundespolizei genannt, die Migrationspolizei, und die Zetas treten trotz ihrer krassen Gewaltanwendung halt wieder in den Hintergrund.
Die Herbergen, von denen Katrin Zeiske berichtet, sind meist die einzigen Einrichtungen, die sich für die Migranten einsetzen. Sie werden von der Kirche oder von NGOs organisiert. Doch diese Herbergen erreichen nur einen Bruchteil der Geflüchteten und Migranten und geraten meist selbst ins Visier von kriminellen Banden oder auch der mexikanischen Polizei. Die Journalistin berichtet auch von einem Wandel im mexikanischen Diskurs um Migration und Menschenrechtsaktivisten, seitdem die PRI wieder an der Macht ist. Die Partei der institutionalisierten Revolution, die PRI, die 70 Jahre lang Mexiko regierte, stellt nun nach 12 Jahren Unterbrechung wieder den Präsidenten.
Ja, Leute, die soziale Missstände, politische Missstände ans Tageslicht bringen, in denen die einfach als Störenfriede gewertet werden. Also die werden nicht als Opposition wahrgenommen, sondern einfach als Leute, die die Regierung in Verruf bringen und gegen die was unternommen werden muss.
Im November 2014 wurden 2 Menschenrechtsaktivistinnen ermordet, die sich für die Geflüchteten und Migranten einsetzen.
Also wenn Leute, die schon die Rechte von Migranten verteidigen, einfach mundtot gemacht werden, dann ist es natürlich noch mal viel schwieriger für die einzelnen Migrantinnen, den einzelnen Migranten oder Geflohenen laut zu werden.
Eine Stimme macht sich jedenfalls stark für die Migranten in Mexiko, Bischof Raúl Vera. Er fordert ein Ende der Abschottungspolitik und Hilfe für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen. Die Flüchtlingsherbergen sollten in Flüchtlingsstädte umgewandelt werden, in denen die Minderjährigen dauerhaft in Sicherheit sind. Doch die Situation in Mexiko ist zu komplex, um sie von einem auf den anderen Tag zu ändern, sagt die Journalistin Katrin Zeiske. Anfangen könnte man damit, die Zivilgesellschaft in Mexiko zu unterstützen, die sich unter schweren Bedingungen für die Flüchtlinge einsetzt. Wichtig wäre auch, die Lebensbedingungen der Menschen in Mittel- und Südamerika zu verbessern, um Fluchtgründe vorzubeugen. Doch solange die USA und Mexiko zusammen an der Politik der Migrationsverhinderung festhalten, werden noch viele Kinder und Jugendliche, Frauen, Männer und ganze Familien den gefährlichen Weg in die USA wagen.
Sophie Chilwick war das über geflüchtete Kinder und Jugendliche in Mexiko und darüber, wie sich die USA auch an den südlichen Grenzen Mexikos gegen potenzielle Migranten engagiert. Das war's mit Campus Direkt für heute. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Sendung auch gerne auf www.kölncampus.com nachhören. Ich bin Pia Behme und fange jetzt mit dem Wochenende an. Macht's gut!